Ja, wunderschönen guten Morgen. Gnade ist so wunderbar, durften wir gerade hören, damit ich nun frei sein kann. Ja, das ist, ich lege das mal darüber. Ich habe schon gedacht, ist das jetzt ein Mundspray? Genau. Als ich mal bei einem Pastorenweihnachtsessen, also wir haben keine Pastoren gegessen, aber bei einem Pastorenweihnachtsessen mal so beieinander saßen und uns so ganz intensiv ausgetauscht haben, da sagte die Frau von einem ehemaligen Bibelschuldirektor unserer Gemeindebewegung in Erzhausen: Weißt du, David, da sind wir schon neidisch auf euch heute. Zu unserer Zeit war das total verpönt, dass man ins Kino geht oder sonst wohin. Also für uns gab es ja nur die Gemeinde an 7 Tagen die Woche fast. Und wehe, du warst irgendwo in der Welt. Ich glaube, wir hatten uns über irgendwelche Filme unterhalten. So. Und einerseits habe ich sie bedauert, weil sie so dieses neidvoll gesehen hat. Manchmal denke ich, da sind wir vielleicht nicht ein bisschen zu verweltlicht in dem, wie wir leben. Aber gleichzeitig weiß ich von einer anderen, von einem Freund von mir, dessen Mutter auch Pastorenfrau war. Und er war irgendwann total irritiert, als im Gespräch sie mal zu ihm gesagt: Weißt du, wenn ich, angenommen, ich würde zum Beispiel ins Kino oder irgendwo hingehen, wo mich der Heiland eigentlich nicht vermuten würde, und er kommt dann wieder, dann bin ich vielleicht gar nicht dabei. Und auf einmal war mir auch klar, was für eine Furcht da ist. Und wenn wir das Lied hören, Gnade so wunderbar, möchte ich jetzt nicht hier eine Werbetrommel heute Morgen rühren, zu sagen, hey, es ist alles egal, Gnade ist da. Aber ich will, dass wir nicht aufgrund von falscher Furcht in einem beklemmenden Christsein vielleicht leben, das für uns gar nicht attraktiv ist und für andere gleich nur viel weniger. Es geht frei von Verdammnis und Finsternis zu sein heute Morgen. Und es ist ein Lernprozess, die Freiheit, die Gott uns schenkt, zu erkennen und zu leben. Und zunächst muss ich verstehen, wer oder was mich gefangen hält. Dann geht es darum, diese Gefangenschaft abzulegen. Wenn ein Mensch gefangen ist, dann wird er auch immer wieder erleben, wie er angeklagt und beschuldigt wird. Dieses ertappt zu werden, schlechtes Gewissen, sind die kleinen Dinge. Wenn ich im Parkverbot stehe, bei uns in der Straße, haben die seit wenigen Jahren die unheimlich geniale Idee, über die während des Winters auf der rechten Seite ein Parkverbot zu machen. Also von Mai bis November ist da kein Parkverbot und dann im Winter ist Parkverbot. Und dann denkst du so, bei so Temperaturen, plus 20 Grad, gehen wir mal nicht davon aus, dass der Räumdienst da durchfahren muss. Wenn du aber auf der rechten Seite bist, dann kriegst du deinen Strafzettel. Und anfangs habe ich mich da so drüber hinweggesetzt und gesagt, ach, das ist doch Blödsinn, so viel Menschenverstand hat der auch vom Ordnungsamt. Hat der nicht. Und wenn ich dann doch da stehe, dann merke ich, wie mich ein schlechtes Gewissen berührt, dass ich denke, die 15 Euro könnt ihr mir sparen. So, das heißt, wenn ich mich also in vom Gesetz abweichende Verhaltensmuster mache, wo eigentlich nichts passiert, bin ich trotzdem anklagbar. Versteht ihr das? Seid ihr soweit mit mir? Das heißt also, wenn ein Mensch gefangen ist, wird er auch immer wieder erleben, wie er angeklagt und beschuldigt wird. Was ist die einfache Lösung bei uns? auf der anderen Seite zu parken. Da ist kein Parkverbot und das funktioniert gut. Und dann ist man auch nicht in der Gefahr, angeklagt oder beschuldigt zu werden. Paulus erklärt in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Oder wie Luther es aussagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für alle, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Ich bin für immer frei von Verdammnis. Es wird keine Verdammung gegen mich ausgesprochen werden. Ich komme in keinen Gerichtsprozess mehr, in dem ich verurteilt werden könnte. Das ist so ungefähr, wir müssen uns das vorstellen, der Teufel, der sammelt ja alle unsere kleinen Fehler. Der schreibt die alle in ein Buch rein. Und wenn wir mal vor das große Gericht Gottes kommen, dann ist da der Ankläger. Und dann ist es so, der Ankläger kommt und sagt, beim Josef, ich hätte da ein paar Seiten voll Anklageschriften. Dann denkt ihr, was, der Josef, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, der Teufel weiß es. Bei mir wird die Liste wahrscheinlich größer sein. Weiß nicht, wie die bei dir aussieht. Und dann ist die Sache die, dass der ist nicht sicher mit diesen Anklagepunkten, kann er sagen, der Richter wird dich nicht freisprechen. Und was macht der Richter? Jesus, der sagt, die Beweise lassen wir gar nicht mehr zu, weil er sein Leben mir anvertraut hat. Er ist in mir. Die Beweise werden gar nicht mehr zur Gerichtsverhandlung zugelassen. Ob die da sind, ob das Fakt ist oder nicht, sie werden nicht mehr zugelassen. Und das ist damit gemeint, also gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt müssten wir alle ausflippen und Hurra oder Halleluja rufen. Jesus kam, uns frei zu machen. Zumindest für Josef und mich echt eine gute Nachricht. Für euch wahrscheinlich auch. Jesus kam, um uns frei zu machen von der Verdammnis. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod und vor Gericht, das nach dem Leben kommt, haben, weil wir frei von Verdammnis sind. Und in Johannes 5, 24, da steht es so geschrieben, ich versichere euch, so sagt Jesus, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt, so wie ich es gerade beschrieben habe, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Was bedeutet das für uns? Wir suchen, geht ja gerade nicht, jedes Kino auf oder jede Gelegenheit zum Sündigen. Nee, das machen wir nicht. Aber wenn ich im alltäglichen Leben oder wenn ich mit Freunden ins Kino gehe, wenn ich auch mal, was weiß ich, was unternehmen, dann muss ich nicht in der Angst sein, was, wenn Jesus gerade hier ertappt, sondern Jesus selber sagt es, er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Das sind ja aber in unserer Ethik sind wir da immer wieder dich am Fragen. Gut, ich würde jetzt sagen, du solltest jetzt nicht gerade als Scharfschütze irgendwelche Leute umbringen aus Willkür, irgendjemand die Sachen klauen, Autos demolieren oder sonstige Dinge, fremdgehen und so weiter. Sondern es geht ja auch um die kleinen Dinge, wo ich sage, wenn ich es doch weiß, dass es nicht in Ordnung ist, dann lasse ich es. Aber nicht aus der Furcht heraus, ich bin dadurch verurteilt, sondern weil ich nicht mehr sündigen muss. Ich muss es nicht mehr. In Jesus sind wir frei von Verdammnis. Wir müssen uns keine Sorge mehr über den Urteilsspruch machen. Unser oder das Urteil des der Richter über uns spricht, ist Freispruch, weil unsere Schuld bezahlt ist. Und der zweite Gedanke ist, ich habe jetzt schon frei von der Sünde. Zweiter Gedanke ist frei von Finsternis. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Wenn jemand also im Alltäglichen dich beobachtet und irgendwann aufgrund deiner Marotten, dass du tagtäglich Bibel liest, dass du bei schlechten Nachrichten nicht resignierst, sondern hoffnungsvoll deinen Blick nach oben richtest, wenn du der Gewohnheit nach sonntags in den Gottesdienst gehst und jemand kommt und sagt, sag mal, du bist doch verrückt, dann kannst du sagen, ja. Ich bin verrückt von der Finsternis ins Licht hineinversetzt. Ich finde, das ist das beste Verrücktsein, das es gibt. Manchmal musst du einfach mal Dinge verrücken aus den falschen Lebensgewohnheiten und Lebensstil ins Licht hinein. Und ich sage euch, im Dunkeln tappen ist total ätzend, mühsam. Ich kann mich erinnern, das war sicher keine sehr gute Idee, mit irgendeinem Freund als junger Kerl noch nicht mit Jesus unterwegs. Und wir haben uns dann irgendwo in Immenstadt, hinten im Wald, gab es irgendeine Party im Wald. Und wir, völlig orientierungslos, haben gedacht, komm, wir laufen wieder heim und versuchten durch den Wald zu tappen. Und es war noch nicht mal Vollmond. Und wenn du dann noch nicht mal merkst, ob du jetzt nur so knistert und du hast Kies unter dir oder bist du jetzt schon irgendwo im Motter. In der Finsternis herumtappen ist Mist. Aber wie schön ist es, wenn wir im Licht wandeln können. Im Lichte Gottes unser Leben leben können und auch sagen können, es ist in Ordnung, ich habe Orientierung, weil das Wort Gottes, jetzt hätte ich gerne eine Bibel in der Hand, die ich habe hier nur ein Tablet, da ist auch eine Bibel drin. Wenn das Wort Gottes uns Maßstab und Leitlinie ist und wir deswegen nicht mehr im Finsteren irgendwas machen müssen, sondern als Verrückte im Licht sein können, ins Licht hinein verrückt. Dieser Vers spricht von meiner Heimat. Ich gehöre zu Gottes Reich. Ich bin ein Bürger des Himmels und auf dieser Erde dadurch als manchmal als sonderbar oder Fremdling wahrgenommen. Hier bin ich nicht zu Hause, ich gehöre in das Reich Jesus. Das ist die frohe Botschaft. An so Kleinigkeiten merke ich, dass ich wie ein Fremdling auf der Erde bin. Das sind so die kleinen Freuden eines Christen, würde ich sagen, wenn ich beim Einkaufen bin und ich meine Milchtüten im Wagen lasse, nur einen hinstelle und so, und dann merke, dass sie das nicht richtig abzählt, dann freue ich mich nicht, dass ich was gespart habe, sondern dann sage ich, hey, Moment, hier sind noch mehr drin. Oder wenn ich das Wechselgeld rauskriege und da ist zu viel, dann beschwere ich mich. Und dann sage ich, halt, Sie haben mir zu viel gegeben. Und dann merke ich, andere denken, bist du dumm. Warum machst du sowas? Weil ich eigentlich hierher gehöre, weil es gar nicht mehr ansteht, diese Vorteile auszunutzen zum Schaden von dem Mitarbeiter oder von einem Unternehmen. Manchmal staune ich aber auch, dass Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, da einen sehr hohen Wertekodex haben, die verlässlich und klar sind. Und denkt mir, woher nehmen die sich die Orientierung, wenn es nicht Gottes Maßstab ist? Also von daher, wir können nicht sagen, alle, die nicht Gott gehören, machen das alle falsch und schlecht, sondern da sind Leute, die bewundere ich noch viel mehr und denke, da können die echt was lernen. Aber es ist trotzdem so eine Tendenz, die ich hier aufzeige. Und wenn wir den vorherigen Vers betrachten, dann würde ich eben mit Freude sagen, also von Kolosser 1, Vers 13 war, denn er hat mich aus der Macht der Finsternis gerettet in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Und ein Vers vorher steht, ihr sollt ihm danken, weil er auch am Erbe derer beteiligt ist, die im Licht leben und zu ihm gehören. Mit Freude sollen wir ihm danken, weil er euch am Erbe beteiligt hat. Am Erbe beteiligt zu sein, ist wirklich Freude. Ich habe als junger Kerl, weiß nicht, war ich 9 oder 10 Jahre alt, habe ich mal geerbt. Und das war der Hammer. Ich habe geerbt. Ich bin im richtigen Erbschein drin gewesen. Zwar war das eine Frau, um die sich mein Vater immer gekümmert hatte. Der hat geguckt, dass sie ihre Sachen in Ordnung kriegt und so weiter, dass sie ihren Schriftkram und das mit den Behörden und alles. Und diese Frau, als die gestorben war, hatte ihr ganzes Vermögen vererbt. An entfernte Verwandte und an wen nicht alles. Und ich habe, glaube ich, 300stel ihres Erbe bekommen. Das waren, glaube ich, damals 2.000 oder 3.000 Mark. Und meine Geschwister, ich habe 6 davon, die haben, wieso erbst du und wir nicht? Wieso erbst du? Und bei mir war es so, mein Vater sagte, ich muss zu Frau Müller, kommst du mit? Und ich als junger Kerl bin da echt gern mitgegangen, saß da in ihrem etwas muffigen Wohnzimmer, hab da eine Limonade bekommen. Und für die war das eine Freude, dass da ein kleiner Junge rumgesprungen ist und einfach unbeschwert so ihr den Tag eigentlich verschönert. Meine Geschwister waren da nie dabei, die hatten das nie gemacht. Mir wurde aber auch nicht gesagt, hey, wenn du das machst, dann erbst du mal. Das war überhaupt gar kein Anlass, gar nicht zu denken. Da denkst du ja als junger Kerl nicht dran. Aber dieses Erben war eine richtig tolle Sache. Manchmal, glaube ich, ist uns gar nicht bewusst, was dieses Erbe ist, das Gott uns zukommen lässt. Dieses von jetzt an, also von dem Moment, wo wir ja Jesus unser Leben anvertraut haben, beginnt ja eine Ewigkeit. Und die endet hier ja nicht mit dem Tod, sondern dann geht es ja weiter. Woody Allen hat mal etwas deprimiert gesagt. Die Ewigkeit kann sich ziemlich lang hinziehen, vor allem gegen Ende zu. Wenn du nicht in oder mit Christus bist, ist die Ewigkeit verdammt lang. Aber wenn wir mit Christus sind, frei sind von Verdammnis, frei sind von Finsternis, dann ist die Ewigkeit super schön und gut, dass es nicht endet. Wir sind frei von der Finsternis, von der Sünde, vom Gesetz. Wir sind frei von der Gewalt oder Macht der Finsternis. Woran denken wir, woran denkst du, wenn du das Wort Folter hörst? Normalerweise denken wir an eine körperliche Gewalt. Es gibt aber auch eine weise Folter. Und dabei wird keine körperliche, sondern seelische Gewalt eingesetzt. Dunkelhaft zum Beispiel gehört zur weißen Folter. Der Gefolterte wird in eine vollkommene dunkle Kammer eingesperrt. Die körperlichen Folgen sind relativ gering. Die Sehnerven lassen in ihrer Leistung etwas nach, aber die seelischen Schäden dagegen sind gewaltig. Nervenzusammenbruch, Halluzinationen, Depressionen, Desorientiertheit, Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit oder Psychosen. Totale Finsternis ist grausam, so wie ich es damals im Wald erlebt habe. Das war nur eine halbe Stunde durch den Wald laufen. Aber totale Finsternis ist grausam, es ist schrecklich und unerträglich. Und viele Menschen leiden schon in den kürzeren Wintertagen und atmen auf, so wie wir, wenn endlich das Licht wieder da ist, uns durchströmt. Wusstet ihr, dass im Norden Kanadas und auf Grönland ist die Selbstmordrate im Winter unfassbar hoch? Und vielleicht hast du auch schon mal Dunkelheit erlebt. Und nicht selten geschehen Raub, Vergewaltigung, Mord, Diebstahl im Verborgenen, im Dunkeln, in der Finsternis. Aber im Bereich des Glaubens, in der Beziehung zu Gott, leben wir nicht von Geburt an, sondern wir leben in Finsternis. Und diese Finsternis ist anhaltend und undurchdringlich. Die Finsternis und der Herr der Finsternis, der Teufel, haben sogar Recht an uns. Da tun wir uns ja auch mit den ethischen Leuten so auseinandersetzen, die sagen, der Mensch ist von Grund auf gut. Und ich sage, die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Wer das nicht glaubt, dem erzähle ich, was ich so mit meinen Kindern erlebt habe. Ich habe 3 Kinder, 2 große. Die Tochter wird jetzt bald 22. Mein Sohn ist letzte Woche 20 geworden. Die sind 22 Monate auseinander. Unsere Tochter Jana mit ihren 2 Jahren hat, wenn wir geguckt haben, ihren kleinen Bruder, frisch geboren, so gekuschelt, oh, du süß, oh, duzi, duzi, duzi. Und wir guckten weg und auf einmal weint der und wir wissen gar nicht, warum. Und wir sind hin und trösten, auf einmal sehen wir da so Bissstellen und denken so, wow, haben wir unserer Tochter nicht beigebracht. Wieso weiß die, wie man Schaden zufügen kann? Der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Also, wir leben nicht von Geburt an im Licht, sondern wir leben in der Finsternis. Und jetzt ist die Frage, da müssen wir raus. Wir müssen verrückt werden. Das Wort Gewalt kann auch mit Autorität oder Macht übersetzt werden. Und dasselbe Wort, das Jesus in Matthäus 28, 18 benutzt, ist, wenn er sagt, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er hat die Macht, er hat die Kraft, uns aus der Finsternis heraus, aus der Gewalt des Feindes herauszulösen. Und es ist die Macht, die wir zum Beispiel an einem Polizisten sehen, um eine Kreuzung zu betreten und den Verkehr zu leiten. Wenn er mit einer Uniform auf eine Straße geht und den Verkehr anfängt zu leiten, dann hat er Macht, diesen Verkehr zu leiten. Würde er das ohne Uniform probieren, wäre das ein recht gefährliches Unterfangen. Bringt ihm die Uniform die Macht, beziehungsweise die Autorität, den Verkehr zu regeln? Er als Mensch hätte keine Kraft, Autos zu stoppen. Aber das Mandat, das dieser Uniform gegeben ist, in seiner Uniform hat er die Macht. Er steht da als Staatsmacht und kann mit einem Handzeichen Autos stoppen. Die Finsternis hat die Macht über uns bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus in unser Leben kam und uns neues Leben geschenkt hat. Und zu diesem Zeitpunkt hat er uns freigekauft von der Macht der Finsternis. Die Finsternis hat also keinen Anspruch mehr an uns, weil wir frei sind. Aber der Teufel möchte, wie gesagt, als Ankläger das nicht akzeptieren. Und er versucht uns auch in Unkenntnis zu lassen, dass wir das nicht wissen und glauben. Und deswegen ist es auch manchmal so blöd, dass wir als Christen wie träge sind, das Wort Gottes zu lesen und uns wirklich auch darin auszukennen. Es geht nicht darum, rechthaberische Streitgespräche oder Kreuzworträtsel gut ausfüllen zu können, sondern Bescheidwisser zu sein über, welche Stellung habe ich denn in Christus? Bin ich verrückt von der Finsternis ins Licht? Wie gehe ich im Alltäglichen mit den Herausforderungen des Lebens um? Und so weiter. Ich werde die Freiheit, die wir durch Christus haben, nur dann erleben, wo wir sie im Glauben erkennen und annehmen. Ich möchte uns fragen zum Ende der Predigt: Lebst du frei von der Verdammnis oder hast du noch Angst vor dem Gericht? So wie die Pastorenfrau meines Bekannten, die Pastorenmutter, Angst, im falschen Moment von Jesus ertappt zu werden. Was ändert sich im Leben, wenn du frei von Verdammnis bist? Wo erlebe ich Finsternis in meinem Leben und wie gehe ich damit um? Wie sieht ein Leben aus, das frei von der Macht der Finsternis ist? Ich möchte beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich frei sind. Und so wie es im Eingangsvers in Römer 1 heißt, also gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also mir frei von der Macht der Verdammnis und frei von der Finsternis. Und so bete ich echt, dass wir, meine Geschwister hier heute Morgen im Gottesdienst und ich, das auch leben im Alltag, nicht Angst erfüllt, irgendwelche Regeln einhalten zu müssen, um ja doch dabei zu sein, sondern voller Freude im Lichte wandeln, damit auch andere an uns sehen, wie köstlich und lieb es ist, liebenswert und lebenswert es ist, mit dir unterwegs zu sein. Jesus, ich glaube, dass es kein besseres Leben gibt, als mit dir verbunden. Und dass du nicht als Spaßbremse uns vor den Freuden des Lebens, du willst uns vor den Sünden des Lebens, vor dem, was uns schaden möchte, bewahren. Aber echte, authentische, wirklich lohnenswerte Freude erleben wir nur in dir. Und dafür danke ich dir. Halleluja. Ich danke echt, dass jeder von uns das auch immer wieder neu entscheiden darf. Wo will ich denn überhaupt leben? Und dass wir uns dessen gewiss sein dürfen. Sind wir in dir, in Christus, so leben wir nicht mehr in der Finsternis. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen. Wenn wir jetzt so zum Abendmahl gehen, und das ist auch für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger, wertvoller Aspekt. Ich nutze selten die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11 ab Vers 23, weil ich manchmal davon fast empfinde, dass wir diesen Vers als Drohung empfinden ab Vers 27, wo es heißt, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, so schreibt Paulus, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Und wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, damit und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind schon viele von euch schwach und krank und einige sogar gestorben. Und wisst ihr, das Spannende ist, dass Menschen, treue Nachfolger Jesus, das auf sich beziehen können und meinen, ach, heute Morgen und so, und ein Wort hat zum anderen beim Frühstück und so weiter, und dann wieder beim Herfahren doch versehentlich über eine rote Ampel fahren und so weiter. Und ich kann heute nicht zum Teil des Herrn gehen. Ich bin nicht würdig. So, das heißt, deine täglichen Aktivitäten würden ausmachen, ob du berechtigt bist, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Also das hat doch was mit einer Werksgerechtigkeit zu tun. Dass ich denke, es liegt an mir. Wisst ihr, warum wir zum Mahl des Herrn freimütig gehen dürfen? Weil er für alles bezahlt hat. Amen. Und jetzt möchte ich mit euch die Einsetzungsworte lesen, wie sie im 1. Korinther 11 stehen. Und uns auch darauf vorbereiten, wenn wir Abendmahl nehmen, dann ist es genau das der Ausdruck, ich nehme am Mahl des Herrn teil, weil er mit seinem Blut bezahlt hat, weil er am Kreuz gestorben ist und weil ich Ja zu ihm gesagt habe. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. 1. Korinther 11, 23, so beschreibt es Paulus, der wohlgemerkt nicht beim letzten Abendmahl dabei war, sondern erst von ihm direkt empfangen hat. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut dies zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir feiern Abendmahl nicht im Gedenken an Jesus' Tod allein, sondern dass er eines Tages wiederkommt. Wir nehmen das Abendmahl nicht im Anbeten der Asche des Vergangenen, sondern wir wissen um das Vergangene, aber wir wissen auch, dass Gott Wort hält und dass Jesus wiederkommt. Und so lang feiern wir Abendmahl in den Häusern, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Jesu Namen. Josef, du teilst es mal aus. Vielleicht betest du dann davor noch. Ich möchte den aaronitischen Segen weitergeben. Wem es möglich ist, steht doch dazu auf. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Seid gesegnet für die kommende Woche.